Die Dinger, die wir auf Vinyl früher gehört haben, das war eine Bandscheibe. Heute geht's aber um die Bandscheibe. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Ganz schön platter Witz, oder?
Jo, habe ich auch gedacht. Ich wollte es aber nicht thematisieren.
Ey, kann man ruhig machen. Also, weißt du, ich habe immer die Theorie, wenn man nicht die schlechten Witze mitnimmt, dann ist man auch die guten nicht wert.
Gut, das war jetzt also der Preis für den guten Witz im Verlauf.
Ja, oder vielleicht in der nächsten Folge. Also ich will da nicht allzu viel versprechen. Was ich versprochen habe, ist, es geht heute um die Bandscheibe. Und ich muss sagen, ich bin toi toi toi, bislang kein Bandscheibenpatient. Ich habe damit keine Probleme. Aber die meisten Menschen in meinem Alter haben sie. Ein guter Freund und Orthopäde hat mal gesagt, so alt wie du bist, so viele Prozent in deinem Alter haben Probleme. Ich bin jetzt 53, das heißt, von allen 53-Jährigen haben ungefähr 53% Probleme mit der Bandscheibe. Ich gehöre zu den glücklichen 47%. Bei dir sind es noch ein paar mehr?
Ja, also bei mir sind 80% problemlos.
Und wie geht's dir und deinen Bandscheiben?
Ich habe kein Problem mit Bandscheiben. Ich hatte noch nie ein Problem mit Bandscheiben. Mhm. Ich hatte keinen Hexenschuss und ich hatte auch noch nie Rücken- oder Nackenschmerzen.
Ja.
Insofern habe ich Glück.
Also Rücken- oder Nackenschmerzen hatte ich schon, aber die haben halt nichts mit den Bandscheiben
zu tun. Ja,
genau. Dann erzähl uns doch mal etwas aus der wunderbaren Welt der Bandscheibe.
Naja, also erstmal weiß ich, wie so ein Bandscheibenvorfall, wie so ein Hexenschuss aussehen kann. Also ich hatte mal zum Beispiel einen Patienten, der lag zusammengekrümmt um seinen Schreibtisch herum. Er lag quasi auf dem Schreibtisch drauf. Ja, auf der Schreibtischplatte drauf und guckte hinten und vorne rüber und konnte sich keinen Millimeter bewegen. So stark waren die Schmerzen bei jeder Art von Bewegung. Ja. Grauenvoll, ganz schlimm. Also das sind schon können sehr starke Schmerzen sein. Die Frage ist nur, was ist die Konsequenz?
Du meinst jetzt mit Konsequenz, die Konsequenz ist, dass du da auf dem Tisch liegst und wimmerst. Also offenbar, aber du meinst, was man da machen sollte.
Genau, was ist jetzt meine Konsequenz? Was mache ich mit diesem Patienten? Wie heile ich ihn?
Ich kann dir Folgendes sagen. Ich habe zwei sehr liebe Freunde. Also der eine, den habe ich gehabt. Das war mein Professor. Der ist vor kurzem gestorben, aber auch schon in hohem Alter. Als ich den kennenlernte, war der auch schon so um die 60. Und der hat mir mal, als wir über Rücken und so geredet hat, sagte, ja, als junger Mann, so in meinen 20ern, hatte ich mehrere Bandscheibenvorfälle. Und das war total schrecklich. Und dann anschließend war ich bei der Physiotherapie und dann hat man mir eine Übung gezeigt, wo man gesagt hat, wenn du die jeden Morgen und jeden Abend 5 bis 10 Minuten machst, wirst du nie wieder Probleme mit deinem Rücken haben. Mhm. Und seit diesem Tag mache ich jeden Morgen und jeden Abend, egal was ist, egal ob ich besoffen bin oder egal wie früh ich raus muss, mache ich diese Übung und ich habe nie wieder ein Problem mit meinem Rücken gehabt. Also das finde ich eine großartige Geschichte, die uns A, inspirieren sollte und B, wo alle jetzt mit der Faust drohen und sagen, wie kann das denn sein, ich kriege meinen Schweinehund nicht überwunden, wieso konnte der das? Wirklich bewundernswert. Das andere, was ich weiß, ist, mein lieber Co-Moderator bei der tollen Radiosendung 2 auf 1, der hatte ja mal vom Niesen einen Bandscheibenvorfall. Nicht im Studio, aber ich glaube am Vormittag, bevor er bei mir in der Sendung war. Und dann haben wir, weil er ganz schlimme Rückenschmerzen hatte, aber natürlich überhaupt nicht davon ausging, dass er einen Bandscheibenvorfall hatte, ich auch nicht, haben wir on air damals gesagt, wenn jetzt irgendjemand, ein Krankengymnast, Krankengymnastin zuhört und vielleicht Lust hätte, beim Radiostudio vorbeizukommen, das wäre super. Und der Orthopäde, von dem ich eben erzählt habe, der mir das mit der Statistik erzählt hat, der hörte uns damals immer und hat angerufen und hat gesagt, er ist zwar kein Physiotherapeut, sondern nur Orthopäde, aber vielleicht durfte er trotzdem vorbeikommen. Und
Er
kam vorbei mit seinem kleinen Arztköfferchen. Er hat Sven damals auf dem Tisch unseres damaligen Marketingleiters eine Spritze gegeben und dann ging es ihm wieder einigermaßen gut. Und dann ging eine Therapie los, über die ich jetzt gar nicht weiter sprechen möchte, weil du wirst uns ja jetzt alle Therapieoptionen, bis auf morgens und abends mal 5 Minuten Übungen machen, wirst du uns ja nicht nur vorstellen, sondern sie auch gleich kritisch einordnen.
Naja, aber gut, fangen wir jetzt erstmal ganz basisnah an. Was sind eigentlich Bandscheibenvorfälle? Punkt.
Ja.
Fragezeichen. Ja. Entschuldigung, Fragezeichen, mein Fehler.
Ja.
Was sind überhaupt Bandscheiben? Bandscheiben sind so eine Art gallertige Kissen, Wasserkissen, stabile Wasserkissen zwischen Wirbelkörpern.
Ja, ich stelle mir das immer vor, es gibt doch so eine kleinen Coolpacks, ne, die man im Kühlschrank aufbewahrt. Noch ein bisschen kleiner, aber eben zwischen den einzelnen Wirbeln.
Genau. Aber verdammt stabil, denn die müssen pro Quadratzentimeter einen unfassbaren Druck aushalten. Denn die sind ja nicht so groß wie ein Kühlkissen und sie halten ja mehr aus als das Kühlkissen. Wenn du springst und landest, dann ist der Druck schon enorm. Also diese Dinger sind...
Also sag mal so, sie halten eine ganze Weile durch, aber bei vielen dann ja eben doch nicht.
Naja, also erstmal halten sie richtig durch. Wie machen sie das? Wir haben 23 Dinger davon. Also von der Halswirbelsäule bis zum Kreuzbein runter. Außen gibt es einen Faserring, innen gibt es einen Gallertkern.
Ja.
Das Ganze ist ein wenig verformbar. Das ist ja der Sinn des Ganzen, dass sozusagen die Wirbelkörper sich auf diesem Kissen gegeneinander verschieben können, als Puffer.
Ja.
Aber nicht nur als Puffer, sondern eben auch, um sich gegeneinander zu verdrehen, zu verschieben, so ein bisschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja. Das Ganze innen besteht eigentlich fast nur aus Wasser und durch den Druck verlieren wir auch etwas davon. Deswegen werden wir am Ende des Tages 1 bis 2 Zentimeter kleiner und am nächsten Morgen haben wir das wieder kompensiert. Dieses Zusammendrücken und Auseinandergehen hat auch den Vorteil, dass die Bandscheiben ernährt werden. Das ist zwar ein Gewebe mit ganz wenig Zellen, aber ohne Zellen eben auch nicht. Und die brauchen eben Stoffe, also zur Ernährung. Und die werden dann eben angesaugt und wieder weggedrückt und wie auch immer. Und das funktioniert ganz wunderbar. Aber so ungefähr ab 30 Jahre oder so ähnlich kriegen diese Dinger Risse. Die werden ein wenig instabiler. Und wenn du dann irgendwie eine ganz extreme Bewegung machst oder einen Unfall hast oder eine Bierkiste so aus dem Rücken heraus ins Auto, also kein Leichtbier, sondern Tatar, schweres Bier. Das war aber jetzt ein vom Niveau her genauso wie dein Einleitungswitz. Also wenn das so ist, dann kann es eben dazu kommen, dass sich die Bandscheibe, also dass dieser Faserring instabil wird und dass dieser Gallertkern sich vorwölbt oder gar austritt. Das ist auch kein großes Problem, es sei denn, er drückt irgendwelche sensiblen Strukturen ab, sprich Nerven.
Also früher hat man beim Drehbuchschreiben immer von dem Million-Dollar-Sentence gesprochen.
Ja.
Weil die Produktion eines Satzes dann eben 1 Million Dollar kostet oder wahrscheinlich inzwischen 10 Millionen Dollar. Wenn da nämlich zum Beispiel steht, und dann zerstören die Aliens ganz Washington, dann ist das schnell geschrieben, aber ist extrem schwierig zu machen.
Ja.
So. Und du hast gerade eben gesagt, Gallertkern, der dann sich nach vorne wölbt oder so, das ist dann der Vorfall, ne? Da fällt wirklich etwas nach
außen,
vorne.
Nach außen.
Nach außen.
Nicht nach vorne, sondern nach außen.
Okay, und dann hast du aber auch gesagt, oder gar ganz austritt. Das möchte ich jetzt aber erklärt haben. Also du hast gesagt, da ist irgendwie ein Faserring drumrum, also so eine Art, ich stelle mir das vor wie so ein kleines Netzgewebe. Da drin ist so ein Glubbeldi-Schlabbel. Und wie tritt es aus? Reißt dann der Faserring entzwei und das kommt daraus oder springt es über den Faserring rüber oder suppt es da durch? Wieso tritt es aus?
Nein, wenn der Faserring Risse hat.
Ja, dann glitscht es da durch sozusagen
dann
an der Stelle.
Dann flutscht es da ein wenig durch. In der Regel aber nur ein wenig.
Das ist nicht komplett raus oder so.
In der Regel nicht.
Okay.
So, und jetzt ist einfach die Klinik, und mit Klinik meinen wir eben die Symptome, die jemand dann hat.
Das ist schon schwierig mit uns.
Nein, ich entschuldige mich in aller Form. Die Begrifflichkeiten, es gibt manche, die hat man dann wirklich so subkortikal abgespeichert, dass man sie nicht mehr als Fremdwort wahrnimmt.
Subkortikal ging jetzt aber wirklich auch unter die Haut.
Ja, das stimmt. Oder unter den Kortex. Aber jedenfalls,
natürlich.
Also. Aber das Problem hier ist eben einfach, was macht dieser Vorfall? An welcher Stelle ist er und was tut er an dieser Stelle? Und er kann eben diese Nervenfasern reizen und dann kommt es zu wirklich richtig ätzenden Schmerzen.
Ja, weil ein gereizter Nerv, das kennen wir alle zum Beispiel vom Zahn her oder so, ist einfach Schmerz pur.
Genau. Es ist der reine, pure, absolute Schmerz. Und der ist dann, und das ist ja auch logisch, durch eine weitere Bewegung, ist er ja dann nochmal potenzierbar. Also, wenn du dann noch ganz mechanisch das System gegeneinander verschiebst, ein wenig, indem du vom Schreibtisch zurückzukrabbeln versuchst, aufs Sofa oder so, dann ist es relativ intuitiv einleuchtend, dass das dann nochmal tierisch mehr wehtut.
An dieser Stelle möchte ich eine Anekdote, die ich glaube ich auch schon mal en passant erzählt habe, in diesem Podcast nochmal ins Gedächtnis rufen. Ich habe mal einen MRT gekriegt vom Rücken wegen Rückenschmerzen. Man hat dabei überhaupt nichts Schlimmes festgestellt, was gut war. Aber interessanterweise hat mir der Mensch, der die Aufnahmen gemacht hat, hinterher gesagt, kommen Sie mal rein, ich zeige Ihnen das mal und sagen, gucken Sie mal, das hier sind Ihre Bandscheiben und das hier, das ist Ihr Nervenkanal. Und fällt Ihnen was auf? Und ich sagte, nein. Und er sagte, kann Ihnen wahrscheinlich nicht auffallen, weil Sie haben ja nur den einen und sehen nicht so oft Bilder. Aber ich kann Ihnen sagen, der ist echt groß. Da ist unheimlich viel Platz. Das heißt, selbst wenn Sie mal einen Bandscheibenvorfall haben, werden Sie keine großen Probleme haben, weil der Nerv immer noch Platz hat zum Ausweichen. Das hat der mir so sehr freudig mit auf den Weg gegeben. Und ich hoffe mal, dass er recht hat. Da bin ich also einer dieser glücklichen Großkanalbesitzer, sozusagen, was ich bis dahin nicht wusste.
Und jetzt erzähl mir diese Geschichte mal mit einem alternativen Ende zu Ende. Ja, also du kommst also ins Kernspin und der macht eine Kernspintomographie von deinem Wirbelkanal.
Kernspin und MRT sind übrigens das gleiche, möchte ich an der Stelle nur sagen.
Genau. Und der macht eben ein Kernspin oder MRT oder wie auch immer von deinen Bandscheiben. Dann wird er feststellen, weil du ja über 30 bist, dass du durchaus Veränderungen hast.
Klar.
Veränderungen in den Bandscheiben.
Klar, ich habe auch ein, zwei gesehen. Ja.
Wobei man sagen muss, im Kernspin kann man Weichteile erkennen und im Computertomogramm, das ist sozusagen dieser Ring statt Röhre und mit Röntgenstrahlung statt Magnetismus, da kann man eben knöcherne oder harte Strukturen erkennen, da kann man mit Bandscheiben kann man nicht sehen, also im Kernspin und dann sieht man Veränderungen. Dann sieht man vielleicht sogar Vorwölbungen und diese sind aber normal, ab einem gewissen Alter sind die einfach normal. Also wir beide werden eine Wirbelsäule haben und Bandscheiben haben, denen man ihr Alter ansieht.
Ja. Ja, und viele andere Körperteile auch, denen man das auch ansieht.
Ja.
Nur von außen sind wir immer noch 25.
Ja, ja, schon recht. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Das heißt, wir beide haben keine Rückenschmerzen und haben aber wahrscheinlich trotzdem knöcherne und strukturelle Veränderungen in der Wirbelsäule und den Bandscheiben. Wenn man jetzt aber mit Rückenschmerzen in die Röhre geschoben wird, also ins Kernspinn, und man sieht dann Veränderungen, dann würde man ja jetzt gerne und lustvoll einen Zusammenhang herstellen zwischen den Schmerzen und den knöchernen oder den Veränderungen in den Bandscheiben. Mhm. Den gibt es aber häufig gar nicht. Es gibt Leute, die haben massive Rückenschmerzen, die wie Bandscheibenvorfälle aussehen, haben aber völlig intakte Bandscheiben und Knochen. Und es gibt andere, die haben wirklich, wirklich außergewöhnlich vorgeschädigte Knochen oder Bandscheiben und die haben überhaupt keine Probleme. Das heißt, das Bild darf niemals der Grund für eine Operation sein. Ist es aber häufig.
Über Operationen haben wir jetzt ja sowieso nicht gesprochen.
Nee, aber bei uns in Deutschland wird sehr fleißig operiert am Rücken, an den Bandscheiben. Mhm. Ich habe verschiedene Zahlen gefunden. Eine war 140.000 Operationen pro Jahr. Egal wie groß die Zahl ist, richtig ist auf jeden Fall, dass die Anzahl dieser Operationen stetig steigt. Und ist zweitens, dass wahrscheinlich ein beachtlicher Teil dieser Operationen, ich sage damit nicht 50% oder 90%, aber ein unakzeptabel hoher Teil dieser Operation absolut nicht nötig wäre und am Ende das Problem auch nicht löst. Und das ist dann der eigentliche Skandal im Zusammenhang mit Bandscheiben und Bandscheibenoperationen.
Okay, dann, ich finde, wir haben jetzt zwei Sachen schön einander gegenübergestellt. Das eine sind die 5 bis 10 Minuten morgens und abends Sport von meinem Professor, der danach irgendwie 60 Jahre gut klarkam mit seinem Rücken. Das andere ist die möglicherweise unnötige Operation. Da war wieder so ein Million-Dollar-Sentence, lieber Herr Heyer. Du hast gesagt, das Problem nicht löst. Also, das ist interessant. Erstens, was macht man bei der Operation? Und warum wird das Problem manchmal, aber oft nicht gelöst? Ich kann dir sagen, was man nicht macht, offenbar. Was man nicht macht ist, und es ist mir ein vollkommenes Rätsel, weißt du, ich habe einen tollen Kopfhörer hier, guck mal, wenn du den anguckst, das sind hier nicht die originalen Polster, die ich dran habe, sondern die habe ich ausgetauscht, weil die anderen waren oll. Und jetzt ist alles wieder super. Warum haben wir im Jahre 2024, wir haben in einer anderen Folge, ich weiß nicht, ob die schon ausgestrahlt wurde oder noch kommt, sprechen wir über Mikroplastik. Ja? Kiloweise essen wir Mikroplastik jedes Jahr. Wir haben für alles einen Kunststoff, aber wir haben kein besseres Galertkissen-Ersatzzeugs im 24er oder 23er Pack, was man da einfach mal einsetzt, weil man Bandscheibenprobleme hat. Das finde ich ein Skandal. Aber jetzt sag mir, was tatsächlich in unserer fast mittelalterlichen Medizin gemacht wird bei so einer Operation.
Also was man natürlich macht, ist, wenn es einen Bandscheibenvorfall gibt, dass man eben diesen Teil einfach abschneidet. Dass man ihn einfach abschneidet, weil er dann ja eben keinen Platz mehr einnimmt an der Stelle, wo er nicht sein sollte.
Ja, und der Teil, der rausgeguckt hat, hat ja eh auch nichts mehr gebracht außer Schmerzen.
Genau. Okay. Das Erstaunliche ist, dass dann nicht einfach der Rest nachrückt, aber das scheint nicht so zu sein. Zweite Möglichkeit, man kann die ganze Bandscheibe entfernen, aber das hat natürlich ein Problem, weil du dann den Puffer nicht mehr hast.
Ja, weil wir eben keinen Ersatzbandscheiben haben, erstaunlicherweise.
Moment. Ja. Und du kannst dann eben, was eben auch häufig gemacht wird, du kannst dann die beiden Wirbelkörper miteinander versteifen.
Ja.
Dann können die nicht gegeneinander sich verschieben mehr, das dürfen sie auch nicht, weil sie ja keinen Schutz mehr gegeneinander haben. Und dann hast du eben eine sogenannte Spondylolisthese, das heißt eine Versteifung dieser beiden Körper. Oder, um jetzt
hast
endlich...
Hast du getrunken oder klingt das so? Wie heißt das nochmal?
Spondylolisthese.
Eine Spondylolisthese, okay.
Genau. Ich möchte nicht über deine Probleme reden, wie du die Karotis operierst. Aber egal, in einer vorherigen Folge oder in der Folge, je nachdem, wann sie ausgestrahlt wird. Aber es gibt tatsächlich doch eine Bandscheibenprothese. Ja, es gibt diese Bandscheibenprothese für die Halswirbel und die Lendenwirbelsäule. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass du diese Operation nur von vorne machen kannst und nicht von hinten. Hinten sind die Wirbelkörper sind so geformt, da kommst du einfach nicht dran an diesen Zwischenraum.
Oh, das ist aber ja scheiße. Das heißt, man muss wirklich durch den ganzen Körper durch?
Ja, und deswegen wahrscheinlich, deswegen, das weiß ich aber nicht zuverlässig, machst du es eben nicht im Bereich der Brustwirbelsäule, weil du da nicht drankommst. Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Unverbindliche Aussage. Im Halswirbelsäulenbereich und im Lendenwirbelsäulenbereich kommst du noch eher dran von vorne.
Also was hat die Evolution da wieder gemacht? Man hätte doch wunderbar hinten einfach so eine Klappe einbauen können, wo man die Dinge austauschen kann.
Es hätte auch gereicht, ein Gewebe einzufügen, was sich selber automatisch erneuert, theoretisch. Das haben wir ja in anderen Bereichen des Körpers auch. Schneidest du dir in den Finger, verblutest du ja nicht zwangsläufig. Der Körper dichtet das ja ab.
Richtig, ja. Vielleicht könnten wir auch damit arbeiten, wenn wir schon Mikroplastik im Körper haben, dann könnten wir es vielleicht in den Bandscheiben ansiedeln, damit die da ein bisschen stabiler werden.
Das ist eine originelle Idee. Zweiter Punkt, du brauchst, wenn du eine Bandscheibenprothese einbaust, einigermaßen intakte Wirbelkörper. Die dürfen nicht übermaßen kaputt sein, die Wirbelkörper, nicht die Bandscheibe, sondern die Wirbelkörper drumherum. Und du hast das Problem, dass nach so einer Operation, dass es trotzdem zu einem knöchernen Umbau kommen kann. Mhm. Also eine Bandscheibenprothese ist kein kleiner Eingriff. Und insofern würde man den also wirklich nur machen, wenn es gar nicht anders geht. Und eine Sache muss ich noch sagen, von wegen Bandscheibe. Also es ist ja für den Neurologen und überhaupt für den Notarzt oder überhaupt für den Krankenhausarzt oder auch den Allgemeinarzt eine relativ häufige Sache, dass die Leute mit plötzlich auftretenden Schmerzen mit Verdacht auf Bandscheibenvorfall in die Praxis kommen. Und das ist im Prinzip erstmal zwar sehr unangenehm, weil es sehr schmerzhaft sein kann, aber kein Notfall. Es sei denn, und jetzt wird es wirklich wichtig, es sei denn, eine von den sogenannten Red Flags, den roten Fahnen, also den Notfallfahnen, leuchten auf. Das heißt, zusätzlich zu den Schmerzen, die ja dafür sprechen, dass der Nerv intakt ist, weil er sich ja meldet und protestiert, zusätzlich zu den Schmerzen hast du plötzlich aufgetretene Taubheit. Das ist ein Problem, weil dann scheint der Nerv sich zu verabschieden. Oder du hast plötzlich auftretende Lähmungen. Gilt dasselbe wie bei der Taubheit. Oder du hast plötzlich auftretende Inkontinenz, also Urininkontinenz oder Stuhlinkontinenz, also im Lendenwirbelsäulenbereich. Und wenn das plötzlich auftritt, dann bist du ein medizinischer Notfall, unabhängig von den Schmerzen. Denn dann ist es recht wahrscheinlich, dass du dann nach der Bildgebung notfallmäßig operieren musst, um die Nerven zu retten. Das ist der Notfall. Alles andere ist dann eine Frage, wie man die Schmerzen am besten bekämpft. Und da ist Physiotherapie, Krankengymnastik nicht die allerschlechteste Lösung, denn die stärkt den Muskelapparat, die stabilisiert die Wirbelsäule durch die Muskeln. Nicht durch die Knochen, nicht durch die Bandscheiben, sondern durch die Muskeln. Und die Wirbelsäule wird, was man sich intuitiv nicht so vorstellt, aber wird eben zu einem beachtlichen Teil auch von den Muskeln gehalten.
Du hast eben gesagt, du bist der Meinung, du hast nicht gesagt, du kannst es beweisen, du bist der Meinung, dass viele dieser Operationen vielleicht nicht nötig sind. Du hast gesagt, du kannst es aber auch nicht beziffern.
Ja.
Wie würdest du denn selber vorgehen, wenn du jetzt starke Bandscheibenprobleme hast? Keine Lähmungserscheinung, deswegen muss man nicht notmäßig operieren, aber man rät dir ganz stark, weil du immer wieder Schmerzen hast, trotz deiner manchmal gemachten, manchmal vernachlässigten Physiotherapie. Man rät dir zu einer Operation. Wie würdest du denn selber entscheiden, ob du das machst oder nicht?
Ich würde sehr, sehr skeptisch daran gehen und ich würde sehr lange versuchen, durch Muskeltraining und durch Schmerztherapie diesen Kreislauf zu durchbrechen. Denn es ist ja so, du hast dann hinterher auch reflektorisch Fehlhaltung. Also wenn der Rücken tierisch wehtut, dann beginnst du eine Schonhaltung einzunehmen. Dann ist die Beweglichkeit ja per se schon mal eingeschränkt, dadurch, dass du dich einfach nicht mehr richtig bewegst. Dem kannst du vorbeugen durch Vorbeugung, so wie du die Geschichte erzählt hast, dass du wirklich, und ich glaube, das ist ein Grundfehler, den wir alle machen, vor allen Dingen Männer. Frauen machen Yoga, Männer machen nichts. Ich glaube, dass wir durch regelmäßige Bewegungsübungen die Wahrscheinlichkeit zu Rückenschmerzen also wirklich deutlichst reduzieren könnten. Und jetzt habe ich ein dummes Problem, weil wir haben kein Video, was wir zeigen könnten, kein Bild, was wir zeigen könnten. Ich habe in der Praxis ein Modell, ein funktionelles Modell einer Wirbelsäule stehen. Die Idee ist geklaut aus einem Museum. Das hat ein Neffe zweiten Grades, ist das glaube ich, wie auch immer, für mich gebastelt, aus Kleiderbügeln. Das heißt, das sind immer zwei Kleiderbügel aufeinander geschraubt, im rechten Winkel zueinander. Der unterste Kleiderbügel ist fest verschraubt mit dem Holzfuß von der Konstruktion. Und die anderen Kleiderbügel sind, und das kann ich jetzt schlecht beschreiben, so dass man sich das vorstellen kann, nur durch Bänder nach oben gehalten. Es gibt keine feste, starre Verbindung von dem untersten Kleiderbügel zum obersten. Die sind nur durch Bänder so geschickt miteinander verbunden, dass die Bänder sie oben halten. Klingt intuitiv genau falsch, ist aber so.
Also ich höre nur Kleiderbügel und Bänder und kann mir gar nichts vorstellen. Aber hey, das muss ja nicht anderen auch so gehen.
Vertrau mir, ich bin Arzt. Ich kann es nicht in vernünftige Worte fassen. Ich kann nur betonen, dass ich alleine durch Bänder, Klammer auf, wie in der Wirbelsäule durch Muskeln, es geschafft habe, eine aufrechte Wirbelsäule zu bauen oder bauen zu lassen, die dabei ganz, ganz flexibel ist. Du kannst sie also ganz stark verschieben. Du hast gar keine knöcherne Verbindung. Die kommt ja bei unserer Wirbelsäule noch hinzu.
Meine Damen und Herren, sehen Sie in der nächsten Woche ein YouTube-Video, wo Magnus Heyer allen Menschen erklärt, wie man aus Kleiderbügeln und Bändern eine Art Wirbelsäule bauen kann.
Ich glaube, wir müssen das machen und verlinken. Das Ding ist über alle Maßen erstaunlich.
Ich nehme jetzt mal dein Wort dafür.
Ja. Ich muss davon ein Foto machen. Das ist, nein, Moment, nein, nein. Der Hinweis, dass Sie dieses, liebe Leser, Sie finden dieses Foto in einem Geo-Spezial Gesundheit Rücken. Und das ist kein Scherz. In der ersten und in der zweiten Auflage ist ein.
Aber Werbung.
Ja, und in der ersten und zweiten Auflage ist ein Foto von mir, also ein Interview und ein Foto von mir zum Thema Rücken und Rückenschmerz. Und da ist diese Wirbelsäule im Bild zu sehen. Das finde ich jetzt einen fairen Hinweis. Gehen Sie zu Ihrem Kiosk. Verlangen Sie das Heft, blättern Sie kurz, gucken sich das Bild an und geben es enttäuscht zurück. Also, oder wie auch immer. Aber jedenfalls, dort kann man es sehen. Sehr schön. Wenn ich nochmal pointiert zusammenfassen darf, deine Frage war, was würdest du tun, wenn?
Wie würdest du selber entscheiden, genau.
Ja. Und ich würde schlicht und einfach A, konsequente Schmerzmittelbehandlung für einen begrenzten Zeitraum, aber konsequent, um diesen Kreislauf Schmerzen, Verspannung zu durchbrechen. Ich würde B, konsequente Krankengymnastik und wirklich mir Übungen empfehlen lassen, die mir genau spezifisch helfen. Und drittens, ich würde, weil das auch ein Problem ist, deutlich an der Gewichtsreduktion arbeiten. Und dann, wenn das alles nicht hilft, dann würde ich irgendwann klein beigeben. Aber möglicherweise muss ich das nicht, weil es hilft.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.